Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Die Olympischen Spiele, die in diesem Sommer in Tokio stattfinden sollten, wurden Corona-bedingt auf das nächste Jahr verschoben. Zur Eröffnung hätte wieder die Kultur ihren großen Auftritt gehabt. Diese nicht nur symbolische Verknüpfung von Sport, Kultur und Politik reicht zurück bis in die Antike. Literarische und lyrische Wettkämpfe, offen ausgetragen auf einer Bühne, gab es auch im Mittelalter, in der Goethezeit. Sie sind überliefert aus China, dem arabischen Raum, aus Afrika oder Grönland. Mit der Hip-Hop-Battle und vor allem dem Poetry Slam erobert sich der Wettkampf seit einiger Zeit auch hierzulande die literarische Bühne zurück. Almut Schnering und Sascha Wallin über die Wiederkehr des literarischen Wettstreits.
Bum, bam, klatsch, ich hau dir auf die Fratz. Mit den einzelnen Worten oder mit nem ganzen Satz. Witsch, Quatsch, Kladderadatsch, meine Reime sind ne überdimensionale Fliegen. Klatsch, bumm, meine Gedanken schlagen ein wie ein Dumm-Dumm. Geschoss in deinem Kopf, du kommst nicht drum rum. Welch Szenarium, welch Spektakulum. Ich rühre in deinem Hirn wie ein Quark herum.
In der altgriechischen Mythologie ist der Wettstreit zwischen Apollon und Marsyas überliefert. Ebenso ein fiktiver Agon zwischen Homer und Hesiod. Aus dem Mittelalter ist der Sängerkrieg auf der Wartburg bekannt. Aber auch die dichterische Fehde zwischen Neidhart und Walter von der Vogelweide.
Bum, bam, klatsch.
Später folgten die Meistersänger, die ihre Dichtung im öffentlichen Wettstreit präsentierten. Vergleichbar den mittelalterlichen Ritterturnieren. Manchmal war es eine Jury. Oft war es aber auch das Publikum, das durch seinen Applaus über Sieg und Niederlage entschied. Die europäische Literaturgeschichte jedenfalls ist voll von lyrischen Wettkämpfen, die offen auf der Bühne ausgetragen wurden. Von Angesicht zu Angesicht.
Bum, bam, klatsch.
Der Ehrensitz ist mein. Ich lasse ihn nicht. Nicht er. Ich bin der Meister der Tragödie.
Bum, bam, klatsch.
Eng verknüpft mit diesem lyrischen Wettkampfprinzip ist ein erstaunliches Höher, Schneller und Weiter in der Dichtkunst. Eine Rekordjagd, die vor allem im Formalen ausgetragen wird, da sich Inhalte nur schwer vergleichen und bewerten lassen.
Artificial amateurs aren't it all amazing. Analytically, I assault animate things. Broken barriers bounded by the bomb beat. Buildings are broken, basically I'm bombarding.
Die Alliteration beispielsweise, der Stabreim, ist eigentlich ein uraltes, magisches Stilmittel. Da sich sein Prinzip sofort erschließt, ist es im poetischen Wettstreit besonders beliebt. Jeder Regelverstoß ist sofort erkennbar. Und auch die besondere Kunstfertigkeit wird schnell klar. Alliterationen mit X und Y spielen natürlich in einer ganz anderen Liga als Stabreime auf E und F.
Der Stabreim.
Bum, bam, klatsch.
Disziplin im lyrischen Mehrkampf.
1999 veröffentlichte die US-amerikanische Rap-Band Blackalicious einen Song, in dem sie sich von A bis Z einmal durchs Alphabet rappt. Teilweise gereimt und im Sprechtempo rasant zunehmend. Alphabet Aerobics eben.
Damals, dieser Dienstag, düstres, dumpfes Dämmern dreier dicker Damen, die dösend durch die Daunen des devoten Divans driften. Dasein delfisch.
Jens Sparschuh, Schriftsteller aus Berlin, hat einen ganzen Roman in Alliteration geschrieben. Waldwärts, ein Reiseroman von A bis Z erlogen. Jedes der 26 Kapitel ist einem Buchstaben des Alphabets gewidmet.
Man kann sich 100 Sachen ausdenken. Bei den Franzosen, wo man ein Buch schreibt, wo kein E drin vorkommt. Ich weiß gar nicht, wie der Bursche heißt. Aber gibt es ja richtige Zirkel, die sowas machen. Immer kann man denken, okay, das sind irgendwelche Spinner. Man kann doch ganz normal sprechen, wie du und ich, kann man sagen. Aber es ist so eine Art Grundlagenforschung. Wie in der Physik es eine Grundlagenforschung gibt, was passiert, wenn man den Stoff durch einen anderen ersetzt oder sowas. Genauso kann man in der Sprache doch Experimente machen und schauen, was passiert, wenn wir das jetzt so machen.
Dann drollig durch die Daunen deibern, Dudu, Dicker, Dudu, Dolly. Dabei 13 dolle Dinger drehen. Dalli, Dolly, Dalli, Dappen, Duda, Dicker. Durch Damast diverser dünner Decken dieses dunkle Derby.
Ein Rap im Stabreim, einen Roman in Alliteration, Alex Drepetsch, Erfinder des Science Slam, Dichter und Spoken-Word-Poet aus Darmstadt, war das zu einfach.
Ich habe in Stabreim ge-SMS't, weil ich auch entsprechende SMS bekam.
Er packte noch ein paar Schwierigkeitsgrade drauf und verfasste Alliterationsgedichte nach goethischem Vorbild in neuhochdeutschen Knittelversen. Paargereimt und mit 4 Betonungen pro Verszeile, dazwischen eine wechselnde Anzahl unbetonter Silben. Und wenn es sich gerade anbietet, baut Alex Drepetsch gerne noch den einen oder anderen Binnenreim mit ein.
Diesen demokratisch delegierten Despoten, diesen dienstags dominanten, donnerstags devoten, drückte damals derart der Drang der Drüsen, dass das delikate Dekolleté die drallenden Düsen der durchtriebenen Domina diesen Drang salierte, dessen Denken durchgängig determinierte.
Die Doppelmoral des devoten Despoten, Stabreimgedichte von A bis Z, heißt der Lyrikband, mit dem er auf den Poetry-Slam-Bühnen in Deutschland große Erfolge feierte.
Der Demagoge, der den Datenschutz diffamierte, dessen Decknamen die Diva diesmal demaskierte, dementierte die Details durchaus defensiv, doch dann denunzierte den dieser Detektiv, damit draufging durch dessen direkten Draht des devoten Despoten Direktmandat. Der Despot, der Despot, der devote Despot, der Domina, den Diddle, der Domina, den Dödel da bot.
Manche sagen ja Akrobatik, das lehne ich auch nicht ab, aber bei der Akrobatik ist das ja genau dasselbe. Die Akrobatik muss ja irgendwie auch noch ansprechend sein, also sie muss ja schön anzusehen sein und muss einem sonst noch irgendwie was geben. Allein weil ein Kunststück besonders schwierig ist, durchzuführen, würde sich das kein Mensch anschauen, sondern vielleicht im Gegenteil sagen, wieso nimmt er jetzt die Hälfte seines Fußes in den Mund oder irgend sowas?
Bum, bam, klatsch!
Mit dem Poetry Slam und den oft improvisierten Rap-Battles im Hip-Hop ist der Wettstreit auf die literarische Bühne zurückgekehrt. Und es ist gerade dieser sprachspielerische, auf mündlichen Vortrag und direkte Verständlichkeit abgestimmte Schreibansatz, der für Vorbehalte sorgte. Nicht nur in der etablierten Literaturszene.
Die E-Literatur hat da, glaube ich, so ein bisschen eine Blindside. Man muss da ein bisschen aufpassen auf sich, weil sie darf nicht diesen Anschluss verpassen und dieses ständige Belächeln der anderen, die da eben wirtschaftlich sehr produktiv sind. Da kann man drüber lächeln, wie man will, aber die Slammer sind Player in dem ganzen Gefüge.
Nora Gombringer ist Lyrikerin und lebt in Bamberg. Ihre ersten und entscheidenden Erfahrungen auf der literarischen Bühne hat sie in der Poetry-Slam-Szene gemacht.
Ursprungsalphabet. Ich bin Ariadne, die dem Faden, dem Roten, dem Wollenen folgt. Ich bin Briseis, die Achilles diente, bin Kalypso und singe für Odysseus und hoffe, dass er mich nicht verlässt. Ich bin Diana mit dem Silberbogen, Silberpfeil, die Mondzicke. Ich bin ein guter Maler und heiße Hitler. I am Ferlinghetti, crying over Alan, howling over Alan. Ich bin Guanin, der DNA, Bauer, der Knecht. Ich bin Hadrian und baue eine Mauer, mir zu Ehren, dem Reich zur Wehr. Ich bin ich auf Freuds Couch.
Früher in der Schule habe ich mich in den Aufzug mit meinem besten Kumpel eingeschlossen. Einer hat gegen die Wand geboxt, das war der Rhythmus und dazu haben wir eigentlich um die Wette gedichtet. Aber es war immer so ein spielerischer Wettstreit.
Bas Böttcher hat die Poetry-Slam-Szene in Deutschland mit aufgebaut und gehört bis heute zu ihren prägenden Stimmen. Für das Goethe-Institut ist er als Literaturbotschafter unterwegs und begeistert in seinen Workshops Jugendliche auf der ganzen Welt für Spoken Word und den Auftritt auf der literarischen Bühne. Angefangen hat er in den frühen 1990er Jahren als Rapper der Bremer Hip-Hop-Gruppe Zentrifugal.
Am Anfang war der Funk, ihm verdank ich für eloquente Stereo-Monologe den Basslauf. Schlag mein Poesiealbum auf und ich habe auf Schlag Vorteil Vorschlag.
Ich spiel mit dem Satz und Sieg, ich habe richtige Gedichte im Rap-Repertoire. So wie Poesie, seine Poesie für sie.
Erst später habe ich gesehen, dass es da auch eigentlich eine kulturhistorische Grundlage dafür gibt und auch kulturhistorische Parallelen. Aber ich glaube, so dieser Wettstreit ist eigentlich eine urmenschliche Angelegenheit und im besten Falle dient das halt auch als Motor des Fortschritts, dass man eben an seinen Fähigkeiten arbeitet.
Und lerne ich eine Sprache neu kennen, dann lehrt mich die Sprache, mich neu zu kennen. Das macht die Sprache, die Macht der Sprache. Und denke ich, ich spiele mit meiner Sprache, dann spielt noch viel mehr meine Sprache mit mir. Das macht die Sprache, die Macht der Sprache, und erweitert der Mensch seine sprachlichen Möglichkeiten. Dann erweitert die Sprache die menschlichen Möglichkeiten, das macht die Sprache.
Im lyrischen Wettstreit kann man vor allen Dingen für sich selber gewinnen, ja, die Motivation, ja, die eigene Motivation für die eigene Arbeit. Und auch wenn viele Akteure das vielleicht nicht zugeben würden, profitieren sie natürlich auch von den Tricks des Gegners, indem sie halt merken, okay, das könnte ich übernehmen oder hier gibt es Techniken, die hat er mir voraus, da muss ich jetzt vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten.
In den frühen 1990er Jahren gab es abgesehen von den Europatourneen der großen amerikanischen Acts und wenigen deutschen Bands keine Rap-Konzerte oder gar Festivals in Deutschland. Stattdessen veranstaltete die Hip-Hop-Szene ihre sogenannten Jams, selbstorganisierte Partys in Jugendhäusern oder Kulturzentren. Und da konnten alle auf die Bühne, die sich trauten und ihre Skills, ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Da ging es darum, die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und die anderen auf der Bühne zu beeindrucken. Sonst war man nämlich das Mikrofon ganz schnell wieder los. Dieser Streit um das Mikrofon auf der Bühne zeigt sich bis heute in der Hand- und Armhaltung vieler Rapper und Rapperinnen. Das Mikrofon ganz nah am Mund und den Ellbogen spitz ausgestellt, um zu vermeiden, dass sich jemand schnell Mikrofon und Aufmerksamkeit schnappt.
Wir sind die Fantastischen Vier und sind hier mit jeder Menge Bier und viel Frauen. Die sind nicht abgehauen, die sind hier, um unsere Show anzuschauen. Ich könnte euch viel erzählen über Typen, die da denken, sie wären die Allergrößten, doch ich glaube, ich kann's verschenken. Die fühlen sich so cool, dabei bin ich viel dreister. Ich bin Thomas D. und ich bin euer Hausmeister.
Klangen die ersten Plattenveröffentlichungen von 1990 noch holprig nach dem Motto »Reim dich oder ich fress dich«, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre dieser ganz besondere Flow im Rap und eine Reimkunst, die es in der deutschsprachigen Lyrik lange nicht mehr gegeben hatte.
Disziplin im lyrischen Mehrkampf. Der Reim.
97, 98. Ich geb dem Lexikon das Wissen, nehm dem nichts das Sein. Ich red der Stimme ins Gewissen, geb dem Ja das Nein. Beschütz die Security, bring Panik in die Hysterie und entzieh deinem Album seine Poesie.
Ich schaue deine Scheiben, gib der Schönheit ihren Reiz. Das Vorbild für Idole legt die Arktis auf Seite. Ich führ die Sonne hinters Licht, überschattet die Nacht.
Geben dem Sein das Ich, haben die Fantasie erdacht. Einerseits gleich, völlig verschieden, zweideutig geschrieben, weil wir eindeutig hassen, was wir lieben und zufrieden. Wollen nicht oben unterliegen, geben mehr als wir nehmen. Nehmen, nehmen, mehr als wir kriegen.
Die ersten Rap-Versuche in Deutschland hatten noch sehr auf den Endreim auf dem vierten Schlag des musikalischen Taktes gezielt. Von diesem starren Schema hatte sich die Gruppe RAG, die Ruhrpott AG, Mitte der 1990er Jahre längst gelöst. In ihrem Song Kreuzwortfeuer finden sich Reime in wechselnder Frequenz und zu allen Taktzeiten, betont und unbetont.
Ich wank an deiner Bungalow-Wand lang und sing nen Sting-Song. Klingel ding dong an deinem Eingang. Ich wag einen Alleingang und senke die Klinke, es ist zu dumm, ich denke Bingo. Denn krumme Langfinger Dinger drehen war eh noch nie mein Ding. Ich schwing wie King Kong aus dem Bungalow-Windfang. Gefangen von deinem Look guck ich unter'n Vorhang. Ich schau voll Verlangen dein Teng und Tanga an.
Bas Böttcher hat in seiner Liebeserklärung an eine Chinesin die Frequenz und Komplexität der Reime noch einmal deutlich erhöht.
Ich belager dein Terrain mit Manga in der Hand und bring aus dem Lameng ein paar Poeme. Ich häng an deinem Geländer, mach ein auf King aller Länder und trag unseren Tag ein in mein Kalender. Denn wenn dein Twingo vom Bungalow einbiegt, liegt ein feines Bouquet Gladiolen im Gang. Es schmiegt sich an deine Wange zum Empfang und da baumelt dein Band mit ner Einladung dran.
Bislang unerreicht ist auf diesem Gebiet allerdings ein unbekannter Dichter aus dem Mittelalter. Die Mediavistik nennt ihn Düring. Er hat ein Gedicht geschrieben, in dem sich jedes Wort auf ein anderes Wort im Text reimt. Einen sogenannten Allreim.
Bum, bam, klatsch.
Und weil ihm das noch nicht schwierig genug erschien, hat sich Düring noch ein kompliziertes Reimschema überlegt. Das erste Wort der ersten Strophe reimt sich auf das letzte Wort der zweiten Strophe. Das zweite Wort der ersten Strophe reimt sich auf das vorletzte Wort der zweiten Strophe und immer so weiter. Bis mit dem letzten Wort der ersten Strophe und dem ersten Wort der zweiten Strophe an der Strophengrenze zwei Reimwörter direkt aufeinander stoßen.
Bum, bam, klatsch.
Spill. minin wundir vollbrinin mangit. I vivin der Druvin del Prissin ir Ehre. Schone. Ich spe da ho Stärke, die mich han verladin. Schadin. Ihr gan ich merke, sola medich Krone Heere, dir wissin, heil nuvin, velivin irit. Anringin wulsun dir sinin fil.
Die Reimstruktur dieses Gedichtes ist so komplex, dass sie nur schriftlich auf Papier nachvollziehbar ist. Und die Forschung ist sich hier nicht ganz einig, aber es ist wohl davon auszugehen, dass auch die Menschen im Mittelalter diesen Text nicht wirklich verstanden haben. Das ist der Preis. Je komplizierter und kunstvoller die Form, desto größer sind die Einschnitte in der inhaltlichen Aussagekraft eines Textes, weil die Regeln zu viele Wörter ausschließen, die nun nicht mehr in die sprachliche Form passen.
Wenn man sich das vielleicht gar nicht so gerne eingesteht, steht jeder Künstler auch immer im Konkurrenz zum anderen Künstler. Und gerade in diesem Wettbewerb, glaube ich, fiebert das Publikum dann auch mit und hält dann zu der einen oder der anderen Seite und möchte eben auch wissen, wie das ausgeht. Und ich glaube, das ist eben ja dieses ureigene Prinzip von Wettbewerb, dass das Publikum mitfiebert und dass es eben dadurch auch diese anziehende Wirkung hat.
Also wenn man dann irgendwann denkt, man möchte gern auch mit dem, was man tut, Geld verdienen, ist man natürlich sofort in einer Wettbewerbssituation. Und von daher ist das ein Wunsch von mir, nicht immer mich quasi face-to-face mit Kolleginnen und Kollegen messen zu müssen. Aber hinter den Kulissen wird man ganz klar abgewogen und wird genau bemessen, welchen Wert man hat für genau diese Sache und für die Popularität der Sache.
Nora Gomringer hat 2015 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen und wurde auch davor schon vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Dem Joachim-Ringelnatz-Preis oder dem Jakob-Grimm-Preis für deutsche Sprache.
Ein Poetry Slam an einem Abend durchgeführt ist eine sehr ehrliche Sache, absolut.
Auch wenn die etablierte Literaturszene mit ihren Instituten, Verlagen und Zeitschriften, auch wenn die Literaturkritik den Werken der Spoken Word Poetry und dem offen ausgetragenen Wettkampfprinzip eher ablehnend gegenübersteht, zelebriert sie dennoch ihre eigenen Preisvergaben und Wettbewerbe, etwa den Klagenfurter Bachmann-Preis.
Die Ähnlichkeit zwischen dem Wettbewerb in Klagenfurt und so einem gängigen Slam ist ja, dass man weiß, wie lang man da hat für den Auftritt. Ich wusste genau, einen Text von 25 Minuten, das ist wichtig. Der Text durfte vorher noch nirgendwo erschienen sein, also es musste alles ganz originär und originell und ganz neu und sparkling sein. Also. Und das war eigentlich dann schon alle Gemeinsamkeit. Alles andere fühlte sich sehr anders an, war auch von der Anlage des Wettbewerbs. An einem Tag lesen ja quasi nur 4 Leute nacheinander und nach jeder Lesung gibt es eine sehr ausführliche Jurybesprechung. Also ich fühlte mich da nicht wie in einem Slam, wo ja wirklich die Stimmung und auch die Kritik quasi durch geistige Sofortübertragung und durch Stimmung und Publikumsapplaus erfolgt. Ja, und so war das ein ganz anderes Gefühl und ja, ich glaube aber, dass ich das gut geschafft habe, auch dadurch, dass mich der Slam fit gemacht hatte.
Der offen ausgetragene Wettkampf auf der literarischen Bühne, die Erfolge der Slam-Poetinnen und Spoken-Word-Artisten, mag von der zeitgenössischen Literaturszene argwöhnisch betrachtet werden. Für Bertolt Brecht war dagegen ganz klar:
Ein Gedicht ist der Feind des anderen.
Bum, bam, klatsch.
Und Theodor W. Adorno hat den Wettkampf gar zum konstituierenden Merkmal der Literatur erklärt. Die Voraussetzung überhaupt für wahrhaftige Kunst.
In dem Moment, da Kunst noch mit Bezug auf Wahrheit gedacht wird, können nicht zwei Kunstwerke friedlich nebeneinander existieren, die jeweils anders zu ihrer Epoche stehen. Einen ganz anderen Begriff von ihr enthalten bzw. behaupten. Wenn literarische Stile, Intentionen, Werke, noch etwas wollen, muss Krieg zwischen ihnen herrschen.
Bum, bam, klatsch.
Die inhaltlichen Kriege führen die, die im wirtschaftlichen Spiel des ganzen Literaturwesens nicht so viel zu sagen haben. Und das macht sie zu sehr ehrlichen Kämpfern und sehr bemühten Leuten, aber sie sind denen, die mitspielen, die beim größeren Spiel mittun, nahezu lästig. Und das kriegt man so ein bisschen mit, diese Art der Stimmungsverschiebungen. Sehr bedauerlich, aber ich glaube, das ist, solange der Kapitalismus herrscht, eine natürliche Beobachtung. So ist es.
Die Improvisation.
Freestyle, was next? Naja, von mir Fiverr. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich liebe diesen Cypher. Cypher heißt, wir freestylen uns gegenseitig an. Das kann man nicht lernen, das ist nicht mal Programm. Das fließt nur so raus, kommt aus dem Kopf, aus dem Bauch. Und ihr, ehrlich gesagt, ich sehe, Mann, ihr steht doch drauf.
Eine lyrische Improvisation auf der Bühne ist dann besonders eindrucksvoll, wenn sie die Geschehnisse im Raum aufgreift und das Publikum mit einbezieht. Wie es die Rapperin Fiverr MC aus München in ihren Freestyle-Raps zelebriert.
Applaus und zwar mit allen euren Händen. Philipp am Mike, ich will noch ein bisschen Beweis. Zeig mal, ob du zu dem Beat auch eine Beatbox reißt.
Und auch ein lyrischer Wettstreit auf der Bühne wirkt dann am besten, wenn die Kontrahenten und Gegnerinnen aufeinander eingehen, wie in einer Diskussion. Wenn sich ein wirkliches Streitgespräch entwickelt und nicht vorgefertigte Texte reproduziert werden.
Radio P, ab jetzt fit wie ein Turnschuh. Ich bin hier, repräsentiere die Source Crew. DJ GQ, der die Fanbase ranschafft. Und ich, der mich an jedes Niveau heute anpasst. Meine Ausstrahlung ist im Radio aktiv. Du weißt, ich komme am Mikrofon niemals so primitiv. Ich gehe tiefer in die Knie und ich rock mich durch. Und du weißt, ich schlängel mich wie ein Reptilen durch. Oh, Radio P, seh deine Jeans von Diesel. Doch ich bin jetzt flink wie ein Wiesel. Ah. Vier Takte und das ist mein Revier. Denn Radio P, aus Westen ist heute hier.
Diese Battle zwischen den beiden Rappern Afro und Radio P fand Ende der 1990er Jahre in Köln statt. Im Zuge der inhaltlichen und sprachlichen Verhärtung der Rap-Szene in Deutschland seit Beginn der 2000er Jahre hat sich auch das Klima der lyrischen Wettkämpfe im Hip-Hop verschärft.
Das Thema Wettstreit wird in unserer Gesellschaft sehr einseitig verstanden als Konkurrenz. Wettstreit im Spiel ist ja aufgebaut darauf, dass wir einen Spielpartner haben. Also nicht auf Vernichtung des Partners, sondern als Spielpartner, mit dem ich gemeinsam ein interessantes Spiel entwickle. Und das wird in unserer Gesellschaft völlig falsch verstanden.
Rainer Buhland leitet das Institut für Spielforschung in Salzburg. Außerdem ist er Mitglied von Spielquadrat, einer Gruppe, die sich interdisziplinär mit dem Spielgedanken beschäftigt.
Was wir derzeit in dem großen Spiel der Finanzmärkte haben, in dem großen Spiel der globalen Wirtschaft, das ist ein Wettstreit, der darauf beruht, dass man die Konkurrenz zunichte macht. Im Spiel ein Wettstreit ist aufgebaut auf Fairness, auf Beachtung des Partners, dass man ihn auch künftig als Mitspieler hat. Ja, wenn ich also meinen Schachspielerpartner dermaßen vernichten würde, wie die Global Players ihre Konkurrenz auf den Weltmärkten, die dann nicht mehr existiert, dann könnte ich mit dem nicht mehr Schach spielen. Ja? Also Wettstreit und Wettstreit ist etwas sehr, sehr Verschiedenes.
Ging es in den Battles der 1990er Jahre noch darum, durch Wortwitz, ausgefallene Reime und verzwickte Metaphern das Publikum, die Gegner und Kontrahentinnen zu beeindrucken, geht es heute oft nur noch um die inhaltlich krasseste Beleidigung und persönliche Herabwürdigung der anderen. Und weil das nicht so leicht fällt, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, werden in den meisten Battles heute nur noch vorher aufgeschriebene Texte vorgetragen. Sogenannte Scripted Battles.
Diggi, leih dir den Rasierer mal aus, rasier dich ordentlich, so sehen nur Hartz-IV-Anfänger aus.
Hey, ich hab die Sonnenbrille, ich hab Tränensäcke, deine Mutter lutscht Schwänze und dein Untertränensäcke, yeah. Shit, Digga, dir fehlt die Mutterliebe, wegen dir ist Deutschland in der Flüchtlingskrise.
Hey, ich bin der Beste auf Erden, Blamage, hier steht der Rekordchamp von dir, langsam mal mit den Pferden.
War die Battle in den Anfangsjahren von Hip-Hop noch eine wirkungsvolle Möglichkeit, Streitigkeiten verbal und nicht mit Faust und Waffe auszutragen, also letztlich friedensstiftend, reiht sich die Rap-Battle heute nahtlos ein in ein gesellschaftliches Klima von Internet-Mobbing und Hate-Speech.
Bum, bam, klatsch.
Die verbreitete Geringschätzung des Wettkampfs auf der literarischen Bühne, sowohl in der zeitgenössischen Literaturszene als auch in der literaturgeschichtlichen Forschung, offenbart, wie einseitig unser Verständnis von Wettkampf geworden ist. Wie wäre es, die ganze Sache sportlicher zu nehmen?
im 20. Jahrhundert in unserer westlichen Gesellschaft denken wir immer, wenn wir an Wettkampf denken und so weiter, dass ein guter, exzellenter Spieler der wäre, der am schnellsten gewinnt. Da sind wir völlig einseitig in unserer Gesellschaft verblendet. Ein guter, exzellenter Spieler ist der, der gemeinsam mit jemand anderen eine gute Unterhaltung machen kann. Das war im 18. Jahrhundert sehr, sehr ausgeprägt. Also ein Kavalier in einer Spielgesellschaft, wenn der immer effektiv alles gewinnt, schnell, dann würde man von dem nie sagen, dass er ein Kavalier ist. Vielmehr war wichtig, dass man Konversation betreibt, dass man gemeinsam ein Spiel macht, an dem man sich unterhalten kann, dass man gut verlieren kann, dass man gut gewinnen kann, dass man interessante Strategien verfolgen kann, dass man kreativ ist in Neuerungen in diesem Spiel. Und das ist viel, viel interessanter als die einseitige Ausrichtung auf Gewinn, wo wir ja gar nichts gewinnen können.
Ein funktionierender, ein wirklich lyrischer Wettstreit ist mehr ein Gesellschaftsspiel als offen ausgelebte Konkurrenz mit dem unbedingten Ziel zu gewinnen. Nicht Ausgrenzung ist das Ziel. Es geht um die Gemeinsamkeit, um die Veranstaltung, den Abend, den man zusammen gestaltet.
Mir geht es ehrlich gesagt beim Slam, wenn ich dann noch auftrete, oft darum, dass ich mich bemühe, das Gefühl für die Situation zu bekommen. Was war vor mir? Wer kommt eventuell noch nach mir? Kenne ich die? Was bringen die? Und dann sehr authentisch zu sagen, nee, ich entscheide mich jetzt dezidiert dafür, einen bestimmten Text zu bringen, um die Richtung vielleicht heute Abend nochmal anders zu beeinflussen. Irgendwie geht man da wie mit so einer Pipetten, mit einer medizinischen Lösung in der Pipette ans Gesamtwasserglas und gibt sein eigenes Tröpfchen da hinein, um das Atmosphärische zu verändern.
Das Palindrom.
Bum, bam, klatsch.
Das Palindrom sprach ganz verzagt. Ich bin nicht, was mein Name sagt, solang mich nicht jeder Mann problemlos rückwärts lesen kann. Doch da geschah ein Mord am Nil, ein lang gehegtes Apozil. Durch ein Stilett aus blankem Chrom, das Mord Nil Apo Palindrom. Da kam das Palindrom in Form, sein Selbstbewusstsein stieg enorm. Günther Nehm.
Bei der Rekordjagd der Palindromdichter geht es schlicht um die Anzahl der Buchstaben und Wörter. Lange Zeit galt der französische Schriftsteller und experimentelle Autor Georges Perec als der Meister des Palindroms. Über 1000 Wörter umfasst sein Text, der von vorne wie von hinten gelesen werden kann. Diesen und spätere Palindromrekorde hat Titus Meyer 2013 mit seinem Palindromroman »Andere DNA« pulverisiert – ein Text aus über 15.000 Wörtern, 68.000 Buchstaben.
Bum, bam, klatsch.
Wie beim Allreim von Düring gilt auch hier, die formale Regel ist so streng, dass die inhaltliche Aussagekraft leiden muss.
DNA-Beginn. Ist Saft Sermon? Ego Siesta? Oh, er dressiert im Reden die seitne gesetzte Lettern Unheil. DNA-Hegeredner. Ei, Ton sagt's. Er sei leider A hier. Der Plot stolpere, denn er brütet.
Der lyrische Wettstreit bringt offen auf die Bühne, was ohnehin vorherrscht im literarischen Betrieb. Eine bedingungslose Konkurrenz. Er motiviert und bindet das Publikum mit ein ins literarische Geschehen. Sehr viel stärker, als das im üblichen Betrieb aus Verlagen und Literaturkritik der Fall ist. Im Idealfall stärkt der Wettstreit die Gemeinschaft. Oder schwächt sie. Dann nämlich, wenn der Siegeswille absolut wird und die Beiträge aller anderen für wertlos erachtet werden. So wie die vielen Texte der Antike, die im Agon nicht gewonnen haben und deshalb nur selten überliefert wurden. Auch ist die Literaturgeschichte insgesamt eine Geschichte der Gewinner und nur weniger Siegerinnen.
Ich spiele mit dem Satz und Sieg. Von der Wiederkehr des Wettkampfes auf die literarische Bühne. Sie hörten eine Sendung von Sascha Vallant und Almut Schnirring. Es sprachen Demit Fay und Tobias Teschner. Regie und Ton die Autoren. Redaktion Dorothea Westphal.